love you, Pumpkin.
I love you, Honey Bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Herzlich willkommen bei eurem Funk-Up-Radio live aus dem Kuh. Nein, Quatsch, so ein Blödsinn. Heute gar nicht aus dem Kuhze, heute mal aus meinem kleinen Zimmer hier, meiner kleinen Studenten-WG. Hier ist erstmal der Heiko für euch.
Heikos gemütliche Butze, hier ist der Erik.
Und der Reiko.
Genau, und Reiko hat sich bequem auf meiner Couch gemacht und natürlich heute wieder Technik, aber ich will nicht immer ablenken, dass der Junge nur Technik drauf hat, sondern der kann eine Menge mehr und zwar zum heutigen Leitfaden der Sondersendung. Reden, ja, kann er auch. Und heute die Leitfaden lautet ja passend zu den Oscar-Verleihungen Film, Funk und gute Musik, nicht wahr?
Ja, gute Musik und Film hängen ja eng miteinander zusammen.
Ja, ja, manche Filme würden gar nicht mehr so teuer wirken, wenn man einfach den Ton ausschaltet. Also wer sich schon mal Herr der Ringe ohne Ton angesehen hat, wirkt irgendwie nicht.
Wirkt nicht so episch, ne?
Ist halt also sprich, Filmmusik ist was ganz, ganz Wichtiges.
Ja.
Und ja.
Hat man gerade eben auch gehört, ne? Das war aus irgendeinem Quentin Tarantino-Film, glaube ich.
Ja, aus Pulp Fiction.
Ah, ja, ja, richtig, richtig. Aber gab es da nicht irgendwie ist das nicht geklaut von Quentin Tarantino? Ich meine, er hat das Lied nicht selber gemacht, aber ist das nicht eigentlich von den Black Eyed Peas Original? Wenn jetzt viele unserer Hörer denken.
Oh Gott, das haben die Black Eyed Peas gecovert.
Ja, leider haben die sich erlaubt, sowas zu machen.
Dann müssen wir wieder investigativ gerade rücken. Dieser Film hat eigentlich zu einer Renaissance der Surfmusik geführt, in dem Tarantino dieses und unter anderem noch ein anderes Stück, ne, ich weiß nicht, Riders in the Sky oder so, in den Film reingehauen hat. Und dafür muss man ihm wirklich danken.
Ja, was? Wie? Was? Ah, ach ja, ja, genau. Riders in the Tarantinos.
Halt einfach die Schnauze.
Rico, was hast du denn jetzt für uns Tolles?
Ich weiß nicht. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und ich darf schon mal den Hörer sagen, es wird echt witzig und spannend, weil ihr habt hier wirklich drei Film- und Musikexperten so sitzen. Und ja, wir werden mal so ein bisschen durchgehen. So die klassischsten aller großartigen Filmfehler. Ihr wisst ja, man guckt einen Film und stellt einmal fest, so, habe ich das richtig gesehen? Ist Richard Gere seinen Hemd tatsächlich wieder zugeknöpft, obwohl es doch gerade erst noch aufgeknöpft war. Mhm. Aber das sind natürlich die alten. Also wir haben für euch eine ganze Menge Neues rausgesucht. Wir werden uns noch unterhalten über Richard Gere. Der ist doch beim Dalai Lama jetzt eingezogen.
Ach echt?
Kennst du nicht?
Dass er für Tibet sozusagen irgendwie so was macht, so Aktionen, das ist mir bekannt, aber dass er jetzt eine WG mit dem Lama aufgemacht hat, weiß ich nicht.
Ich finde es furchtbar, dass wir überhaupt so viel Sendezeit an Richard Gere verschwenden. Nein, Erik, ich wollte einfach bloß sagen, also wir haben halt so eine Themen, auch zum Beispiel, wir werden eine eigene Wahl machen, unserer schlechtesten Schauspieler. Wie gesagt, wird echt eine kleine...
unsere Lieblingsregisseure.
Genau, ja,
auf jeden Fall. Wir werden natürlich auch über die bevorstehenden Oscars reden.
Genau, und wir werden auch ordentlich ablästern, also bleibt auf jeden Fall dran. Unser heute Leitfaden, die Musik querbeet, jeder von uns hat hier mal was beigetragen und der nächste Song ist einer meiner Lieblingssongs, weil es einfach ein wunderschöner deutscher Titel ist.
Gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Ein kleiner Held der Geschichte, David Bowie.
Ich dachte Westernhagen.
Das ja, hört sich ein bisschen nach Schlager an.
Harte Worte. Sagen wir mal nichts, was wir nicht später bereuen. Ne?
Ey, das war David Bowie. Ich meine, der Mann hat zwei unterschiedliche Kontaktlinsen, aber...
Nee, der hat keine Kontaktlinsen.
Nein, ich weiß nicht. Das ist so die Geschichte. Ich glaube, er hat mal irgendwas aufs Maul gekriegt in der 6. Klasse oder genau. So. Und seitdem ist das eine Auge ein bisschen anders. Abgesehen davon, dass der Mann ja auch in Film mitgespielt hat, wir haben uns festgestellt, nicht der dunkle Kristall, sondern wo hat er mitgespielt?
Das Labyrinth hieß es, glaube ich. Ein Jim Henson-Puppenfilm eigentlich.
Genau. Aber eigentlich ist dieser Song ja von ihm geschrieben worden für den Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Genau.
Man muss eigentlich gar nicht mehr erwähnen, ich schäme mich fast auch dessen schon, weil ich der Meinung bin, unsere Hörerschaft ist da draußen echt auf dem Laufenden.
Ich kenne den Film nicht.
Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, das war angeblich mal so Zwangsfilmmaterial in der Schule. Gott.
Ja, ich habe den auch in der Schule gesehen.
Aber da gibt es ja schon ganz andere Kiffer- und Drogenfilme, ich denke da so an Fight Club und
Kids
so.
Kids zum Beispiel.
Oh ja, Kids, ein sehr schöner Film. Ja, genau. Was haben wir auf unserer Agenda?
Ja, also womit fangen Filme eigentlich immer an? Also natürlich, besser gesagt, wie kommt man eigentlich auf Filme immer? Natürlich über Trailer, es sei denn, man jetzt erhält irgendwie eine nette Empfehlung, aber im Wesentlichen sitzt man im Kino und wird erst mal 10 oder eine halbe Stunde so im Schnitt, ne, mit irgendwelchen Trailern befeuert.
Ja, ich denke so an Filme wie letztlich 96 Stunden von Liam Neeson, ist ein echt cooler Film, und da muss ich gleich einfach mal einhaken. Jungs, habt ihr euch endlich schon die Geschichte von mir angehört, wie ich mal fast Lichtdube von Liam Neeson geworden wäre?
Ja.
Echt?
Ja. Also ich habe aufgehört zu zählen.
Ich dachte, unsere Hörerschaft will das unbedingt wissen, ich wäre mal fast Lichtdube von Liam Neeson geworden. Ich habe bei der Filmgesicht AG mich beworben und es kam morgens die E-Mail, hey, ja, wir brauchen Sie unbedingt, schnell antworten, sogar eine SMS wurde mir geschickt, und Lichtdube, wurde gleich erklärt, hier ein Film mit Liam Neeson und Diane Krüger hier in Potsdam, schnell antworten. Ich habe angerufen, habe gesagt, ja, ich bin da, die so großartig, sie kriegen noch weitere Nachrichten später. Ich schon alle meine Freunde angerufen und gesagt, hey Leute, ich bin, treffe Liam Neeson, treffe ihn und muss einfach bloß für ihn rumrennen und so gut aussehen.
Im Licht stehen, ne, damit man...
Genau. Und
ein leichtes Spiel bei dir.
Genau, und hab dann 2 Stunden später, nachdem ich wirklich alle abtelefoniert habe und meine Telefonkosten überreizt hatte, die Mitteilung bekommen, ja, wir haben da einen Fehler mit unseren Körpermaßen gehabt. Und ja, da... Ja.
Tja, schade, ne? Also ich habe schon gelesen, dass Lichtdubitz ja manchmal sogar schon im Abspann erwähnt werden.
Danke, Reiko.
Aber vielleicht beim nächsten Mal.
Reiko ist das Salz, ich bin der Finger, der sich dann in die Wunde legt.
Genau,
und ja, wir waren jedenfalls bei Trailern.
Genau.
Und da habe ich zum Beispiel gestern einen gesehen von einem neuen Film.
Mit Auftrag. Liam Neeson?
Nein, nicht mit Liam Neeson, sondern...
Da wäre ich übrigens fast Lichtdubel geworden.
Wirklich. Und zwar, der Film ist der neue von Mel Gibson, Auftrag Rache.
Oh, wie originell.
Ja, und der war so lang. Und langweilig, unglaublich.
Mel Gibson oder der Trailer? Oh, hast du vielleicht den ganzen Film geguckt? Hast du den schon runtergeladen oder was?
Nein, also wenn man den Trailer guckt,
passiert
hat,
ja heute,
hat man schon das Gefühl, man kennt den ganzen Film.
Also das habe ich eigentlich, das Gefühl habe ich oft bei Trailern, muss ich sagen. Manchmal ist das ganz cool. Also ich kann mich erinnern, wo ich zum ersten Mal irgendwie Trailer für Austin Powers, den zweiten Film gesehen habe. Da haben sie einfach nur die lustigsten Szenen auf 5 Minuten zusammengeschnitten.
Ja.
Das waren die 5 lustigsten Minuten meines Lebens. Aber im Wesentlichen... also als du gesagt hast, dass der so lang ist und so langatmig und halt immer so halt so anders als normale Trailer, habe ich eigentlich erstmal gedacht, oh cool, endlich mal nicht mit ständig dieser Klimax und jetzt irgendwie kommt eine Pause und dann kommt auf einmal der Knalleffekt, und genauso wie es in allen anderen Trailern ist.
Genau so war es ja auch, bloß halt noch deutlich länger.
Oh Gott.
Immer Einblendung dann und irgendein Satz gut. wird gesagt und irgendwas Dramatisches, und im Endeffekt weißt du...
Die
so ungefähr, schon. Wie der ganze Film wohl ablaufen wird.
Genau.
Bloß so die Details kennst du noch nicht.
Also sag mal generell, sind Trailer eigentlich die Feinde des Films? Ich kann mich echt erinnern, ich habe Filmtrailer gesehen, wo ich gedacht habe, was für ein Scheiß. Und danach habe ich den Film gesehen und dachte, Mann, ey, dieser Trailer hätte beinahe
hätte fast die
dazu
gekostet.
Geführt, dass ich mir diesen Film nie angesehen hatte. Beispiel Inglourious Basterds, wo ich dachte, was für ein Dreckstrailer.
Ach komm, da weißt du auch, dass gute Namen dahinter stecken.
Wenn es nicht von Tarantino gewesen wäre, hätte ich gedacht, boah.
Wollte gerade sagen, aber lass uns über die Regisseure später sprechen.
Ja, dazu kommen wir noch, ja, genau.
Genau. Du bist dran, Erik, übrigens mit einem Song.
Ja, da haben wir auch schon irgendwo einen meiner Lieblingsregisseure, nämlich...
Der hat gesungen?
Gott sei Dank nicht, hier wird nicht gesungen, nur geheult. Da kann man sich Spaß denken, es ist von Ennio Morricone, das ist eigentlich nicht der Regisseur, sondern der Komponist, und zwar das Theme von The Good, The Bad and The Ugly.
Oh ja. Thank you.
sehr schön. Und was darf natürlich bei einem guten Film außer die gute Musik nicht fehlen?
Ein guter Film?
Nein,
gute Bilder?
Genau. Und,
gute Schauspieler, aber noch viel wichtiger.
Viel wichtiger sind die Regisseure.
Ja, genau. Die Typen, die einen Stuhl haben und alle haben sie gleichen Nachnamen. Regisseur.
Ja. Aber nicht diese bezahlten Leute, die man, wir machen hier einen Film, wir nehmen da irgendeinen Regisseur für, Hauptsache jemand sitzt auf dem Stuhl, sondern eigentlich, glaube ich, reden wir eher von Filmemachern, oder?
Schon die kreativen Masterminds dahinter.
Ja, ich denke auch, keine Billigverpflichtung hier, so Hauptsache einer macht mal und übernimmt die Verantwortung. Genau. Und
zum Beispiel, was habt ihr denn da? Als Lieblinge.
Ja, ganz klar. Also bei mir muss ich ein dickes, fettes Pro aussprechen. Ich bin natürlich ein großer Michael Bay-Fan. Alles, was Action und Popcorn-Unterhaltung ist, das sind so... Ja, ihr braucht gar nicht lachen.
Meinst du das jetzt ernst? Oder?
Ich glaube, wir können keine Freunde mehr sein.
Ich glaube auch nicht.
Ey, nein, wirklich, es ist tolles Popcorn-Kino. Ich meine, ich bin Kinogänger und gucke mir gerne Filme zur Zerstreuung an. Ich muss es nicht tiefgründig haben. Und ich freue mich auf dieses Jahr schon auf Prince of Persia oder Fluch der Karibik oder Transformer. Das sind alles sehr unterhaltsame Filme. Entschuldigung, ich bin der Mainstream hier, das wisst ihr doch.
Ich meine, wenn man es wie Spielberg macht, finde ich okay, aber nicht wie Michael Bay.
Gut, okay. Also ich habe einen genannt. Erik, bitte.
Gut, um mal das... um einen richtig fetten Kontrapunkt zu setzen.
Na?
Stanley Kubrick. Mein absoluter Lieblings.
Heißt er nicht Kubrick?
Mir doch egal.
Hat er nicht nur zwei Filme gemacht, so Clockwork Orange und dann irgendwie 2001 Odyssey?
Ja, den Eindruck Shining. Könnte man manchmal bekommen, aber also, dass er hat viele große Filme gemacht. Ich war nicht so ein Vielfilmer wie Michael Bay oder so. Oder andere Regisseure. Ja, das ist einfach auch wegen 2001, also ist auch so mein Lieblingsfilm, aber auch der Rest ist einfach grandios und Kubrick oder wie auch immer hat einfach eine krasse Optik. Es ist merkwürdig, egal welche Szene er filmt, irgendwas, man merkt sofort, dass es Kubrick ist. Egal, also wenn man es nicht kennt und es sieht, es hat irgendwie sowas, ich weiß auch nicht, irgendwie was Steriles, es ist von der Kamera, von der Beleuchtung, ich weiß auch nicht, wie er das macht.
So, ihr merkt da draußen, wenn ihr einen sterilen Film sehen wollt, dann guckt euch diese Filme an. Gut, okay, ja, aber...
Oder wenn ihr schwachsinnigen Rumgeballer sehen wollt.
Ja, hast du noch einen, ja?
Ja, mein absoluter Liebling ist der Quentin Tarantino.
Ach, und du redest bei mir über schwachsinniges Rumgeballer, ja?
Das ist so ein schöner Kompromiss zwischen Kunstanspruch und
genau,
Trash, oder?
Genau. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt ja auch später noch was in unserer Sendung.
Ich bin ja auch für Unterhaltungskino und so, aber also jetzt bei Transformers 2 und so, da hat es aufgehört irgendwie, das war mir dann...
Ja, ich hab's einfach bloß mal, ich hab nicht Transformers 2 gesagt.
Das ist einfach nur sehr teurer Trash.
Ja. Nein, ansonsten, ich hätte da noch ganz klar von mir Christopher Nolan.
Oh ja.
Und das jetzt nicht nur, weil ich ja bekennender Comic-Fan bin, das wisst ihr ja alle.
Sag mal ein paar Beispiele. Was hat er so gemacht?
Memento hat er gemacht, ne? Dieser Film, der eigentlich von hinten nach vorne geht, das war ja damals irgendwie...
Nichts verraten, ich kenne den noch nicht, scheiße.
Er geht von hinten nach vorne, aber du wirst trotzdem selber mitgrübeln müssen. Oder ich denke da an, natürlich auch gut besetzt, muss man ganz klar sagen, mit ähnlichen Schauspielern. Da ist Batman of Wolverine getroffen The Prestige, dieses Zauberduell. Es war einfach ein wirklich schöner Film. Der hat so verschiedene Ansprüche verbunden miteinander. Und natürlich ganz klar für mich... die Batman-Reihe jetzt und so viele Filme hat er halt wirklich noch nicht gemacht, aber es ist verdammt.
Nolan, gut. Das sind doch auch zwei Brüder, oder?
Richtig, genau. Ich glaube übrigens, die meisten Brüder sind erfolgreich, ne? Ich denke da noch so an die von Matrix, die beiden und so, ne?
Also, die Wachowskis.
Ja.
Die Coen, genau.
Aber okay, gut, ich habe schon viel zu viel gesagt.
Also mein nächster auf der Liste, wir haben ja alle drei und also auf Platz 2 würde ich sagen, ich kann mich kaum entscheiden, ja, hätte auch auf Platz 1 kommen können, aber eben, ja, also Sergio Leone, der... Eigentlich, ich habe früher mal gedacht, als ich Leone-Filme gesehen habe, ich bin der totale Western-Fan, weil diese Filme sind sowas von geil. Dann habe ich mal so amerikanische Western gesehen und gedacht, ich glaube, ich bin doch eher ein Italo-Western-Fan.
Ja, nicht diese Bonanza-Dinger.
Weil ich dachte, dieser Italiener weiß einfach viel mehr, wie Western auszusehen haben. Das ist so viel, viel geiler. Die sind so schön dreckig, so schön episch, da kommt einfach irgendwie dieser normale amerikanische Quark überhaupt nicht ran.
Und der beste Cowboy ist, muss man also meiner Meinung nach echt noch sagen, ist
Terence Hill. Ja, und der hat den besten Filmkomponisten der Welt.
Ja. Oh ja. Darfst du ruhig nochmal nennen?
Ennio Morricone.
Genau.
Ja, ich habe dann noch Wes Anderson.
Oh, sag mir was, aber was macht der?
Ich kenne Wes Craven.
Zum Beispiel hatte ich ja schon mal eine Review gemacht, The Royal Tenenbaums,
so.
Rushmore. Ja. The Life Aquatic Sea, das sind alles so Filme, wo immer irgendwie Bill Murray drin ist.
Und Ben Stiller?
Nein.
Okay.
Ah, die Klamauk-Dinger.
Auf jeden Fall, ja, hat einen sehr schönen eigenen Stil, die Bilder und die ganze Machart des Films. Also, man erkennt sofort, dass es von dem Regisseur ist und sehr schön.
Okay, vorher der nächste Song kommt, ihr noch schnell seinen nächsten. Bei mir Tim Burton, ganz klar.
Okay, bei mir eigentlich, was ziemlich gut dazu passt, Terry Gilliam, ähnlich schräg, eigentlich vielleicht noch mehr.
Holt's nach, ja. So wie ich.
Mein dritter ist noch Spike Jonze.
Ah, cool.
Where the White Things
Are. Ist das nicht der Erfinder von Jackass?
Ja, ist der Produzent.
Ja, okay.
Der nächste Song ist von einem Film, der heißt The Requiem of a Dream und ist jetzt ein bisschen ruhiger. Ja, Requiem of a Dream, ein sehr bildgewaltiger Film, sehr zu empfehlen. Und ja, da kommen wir jetzt nochmal zu den Titeln von Filmen.
Genau, Requiem of a Dream, kenne ich jetzt gar nicht zum Beispiel. Was?
Ich weiß auch gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, ob der irgendwie eingedeutscht wurde.
Ja, kennt ihr dieses Problem auch, wenn ihr guckt einen Film an und wollt ihn vielleicht irgendwo mal ganz gerne im Original sich anschauen und ihr findet einfach, wenn ihr den deutschen Titel eingebt, nicht zwangsweise sofort raus, das wäre...
Einfach rückübersetzen hilft leider meistens nicht.
Ja, genau.
Das ist sehr merkwürdig, also mir fällt da beispielsweise, also man muss wirklich mal sagen, dass der deutsche Filmverleih, der immer diese Filmtitel verbricht...
Oh, jetzt geht's ab, los Erik, komm.
Das ist... Ja, weil das ist wirklich was unglaublich Nerviges, finde ich. Es ist zwar in den letzten Jahren besser geworden, aber ich habe mich noch besonders so, weiß ich...
Du meinst, weil sie unter den deutschen Titel immer noch mal den englischen so ganz klein drucken, ist es besser geworden?
Wirklich, ja. Oh. Gott, machen sie das?
Oh, na, ich weiß nicht. Also
dann ist es natürlich noch schlimmer. Nee, aber nochmal, um von vorne anzufangen. Also es ist ja einfach immer so, da heißt beispielsweise, mir fällt zwar jetzt bloß ein alter Film ein dazu, Haunted, oder das ist so ein Horrorfilm aus den 60ern. Wie heißt der im Deutschen? Bis das Blut gefriert. Also einfach Haunted ist so schöner, stimmungsvoller, ja. Subtiler Horrortitel, ja. Und dann so einfach so was dämlich Reißerisches. Das ist. Und das ist einfach nur, das ist paradigmatisch, wirklich für den deutschen Filmverleih. So dämliche Titel irgendwie für schöne.
Also auch so meistens so ziemlich platte irgendwie, nie wieder Sex mit der Ex und ich weiß nicht, der hieß eigentlich Forgetting Sarah Marshall.
Aber ist doch naheliegend denn.
Ja. Ich kann mich an diesen Anime, diesen Kinderfilm erinnern, ich weiß nicht mehr, ich glaube der hieß, nee so hieß er nicht, aber dieser, also im Original hieß er, Nee, im Original weiß ich nicht, aber im Deutschen.
Da haben wir es doch.
Sorry, ich hab's gleich. Chihiros Reise ins Zauberland, ne?
Ja, wie heißt der?
Was ich auch dachte, boah, ja, ist das platt. Also, es war im Original was irgendwie ganz anders. Also.
Aber es gibt ja auch schon ganz schön komische Sachen, die die dann machen. Zum Beispiel hatten wir ja gerade Liam Neeson.
Habe ich euch die Geschichte schon erzählt?
Ja, hast du?
Ich fast Lichtduell ja? Von.
Und ich auch da. Ich hab's schon zum 1000. Mal gesagt. Nein, hast du noch nicht. Sag doch mal.
Auf jeden Fall hat er in diesem Film mitgemacht. 96 Hours hieß ja, der genau. Im Deutschen.
Genau, ich hab's nachgeschlagen.
Und ja. Im Original heißt der Taken. Da haben sie den englischen Titel mit einem englischen Titel übersetzt. Das ergibt Sinn.
Ja.
Ach, die sind schon echt klasse, oder? Oder wenn man so, man guckt sich einen Film auf Original und sieht dazu eine deutsche Übersetzung dazu. Also auch so, wenn die Sprache sozusagen läuft und ja, also denke ich mir auch mal, so ganz große Dolmetscherkunst. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die sind wahrscheinlich wie in der Pornoabteilung eingesetzt, die müssen sich so Filmtitel ausdenken. Ja. Wahrscheinlich sind es die gleichen sogar.
So. Ja. Aber es gibt auch gute Beispiele, jetzt zum Beispiel gerade jetzt diese letzte Woche neu angelaufen, die Männer, die auf Ziegen stachen, wurde ja 1:1 übersetzt. Das klingt dann wenigstens mal ordentlich.
Ja.
Man Who Stared at Goats.
Ja, klingt trotzdem immer noch geiler, finde ich. Aber wo wir noch bei Liam Neeson waren, der hat doch in diesem einen Batman-Film mal so einen Bösen gespielt. Und der nächste Song, der jetzt kommt, ist von aus einem ganz klassischen Tim Burton-Film. Und ich verbinde damit erstens Tim Burton und zweitens einen der großartigsten Musiklieferanten für die Filmindustrie. Ja, wie hieß er doch gleich hier? Ach ja, Danny Elfman. Der March von Danny Elfman. Ja, ich gebe zu, ist vielleicht nicht für jedermanns Sache. Sagen sie, ah ja, hier der Spinner, ja, weiß nicht, für Comicverfilmungen wie Spider-Man und Batman war er gut genug. Aber ihr unterschätzt den Mann. Der hat nicht nur zu den Großteil aller Tim Burton-Filmen die Musik gemacht und ist eigentlich ein wahnsinnig guter Komponist, sondern unter anderem auch für Wanted, wer den Film kennt, das sind die Dinger, wo die Typen um die Ecke schießen können, indem sie dieser Kurzlaufwaffe einen unheimlichen Drei geben. Und vielleicht das große Werk von ihm überhaupt, und ich glaube, da treffe ich uns alle drei jetzt hier, ist einfach der Simpsons-Song. Ihr wisst schon, dieses. Ja, ist von Danny Elfman.
Ja, das ist eine große Tat gewesen.
Ja, komm, das war jetzt auch nicht ironisch, oder?
Ja, ja, stimmt schon. Ja, doch, ist ein cooles Ding.
Gut, ja, ich gucke gerade. Verdammt. Ich gucke gerade auf meinen Rechner Für alle da draußen, wir wollen ja wie gesagt auch ein bisschen nah an der Zeit bleiben. Oscar-Verleihung steht an. Erik, Reiko und ich, wir werden das definitiv gucken, weil es ist einfach eine tolle Sache und wir warten ja darauf, dass irgendwelche Pannen passieren.
Haben wir eigentlich schon gesagt, wann genau?
Ist jetzt den kommenden Sonntag eigentlich. Ich glaube, am 7. Genau. Ist, beziehungsweise war es, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.
Nee, es wird ist sein.
Ein ist sein. Und ja, wir haben ja mal so geguckt hier, wer denn so nominiert ist. Ich meine, wir gehen mal davon aus, dass Christoph Waltz als SS-Soldat in Glorious Bastards definitiv den besten Nebendarsteller-Pokal kriegen wird.
Das hoffe ich auch.
Wie heißt das Ding? Pokal? Nee.
Statue.
Oscar.
Oscar, genau. Den Oscar, das reicht doch.
Hm? Apropos Oscar, kennt ihr noch Oscar Schindler? Der hat 1994 den Oscar-Preis gewonnen, also den Oscar. Und wisst ihr, wen er denn gespielt hat, den Oscar Schindler?
Ja, Ben Kingsley.
Nein, Liam Neeson.
Oh, wie konnte ich das vergessen?
Ja, und Liam Neeson hat ja, also ich war mal fast Lichtduell von Liam Neeson gewesen. Und,
naja.
Ja.
Ja, wer ist noch nominiert, Heiko?
1994, außer Ben Kingsley. Besser natürlich, werden wir es ja dann wissen, die nächsten Tage. Also heiße Anwärter sind natürlich ganz klar Avatar.
Ja.
Da haben wir die Diskussion, die kommt ja noch so über Special Effects, die wir hier im Programm haben. Wie nötig ist es und wie viel brauchen wir noch Jim Hensons Muppets?
Dringend. Wenn er nicht schon tot wäre.
Ein paar Filme, die ich gar nicht so kenne hier. District 9, wer den geguckt hat, also absolut empfehlenswerter Film. Schöne Sozialproblematik in einer sehr Science-Fiction-lastigen Geschichte. Wir haben noch so großartige Filme übrigens erstmals nominiert, auch ein animierter Film, Up. Das ist das, wo der Opa...
Der ist als bester Film nominiert?
Unter anderem tatsächlich. Oh. Und Up in the Air, gleich darunter. Klingt ein bisschen... Ja. Er wirkt ein bisschen... Und natürlich unser deutsch hier in Potsdam produzierter Film.
Unser brandenburgisches Musikjuwel, Filmjuwel.
Richtig, mit unserem Quentin. Nachdem er auch jetzt eine Straße benannt wurde in den Babelsberger Filmstudios. Wusstet ihr das schon? Genau. Und dafür wurde ein anderer, ein DDR-Regisseur, von der Straßennamen genommen. Und dann haben einige DDR-Leute protestiert, ich glaube so 100 Stück. Dann haben gesagt, wie könntet ihr das machen? Und die Produzenten haben gesagt, ja.
Tja, wir müssen halt mit der Zeit gehen.
Herr Quentin Tino hat es gefreut.
Ich wollte ja mal zum Cast gehen, also als Komparse, aber das war die längste Schlange, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, egal für was. Also es fing irgendwo auf der August-Bebel-Straße an und schlängelte sich dann um mehrere Kurven und machte dann hier und da nochmal einen Schlenker über das ganze Babelsberger Gelände. Und ich war zweimal am Tag da, sie war jedes Mal irgendwie noch länger. Ich schätze mal, so ein paar Kilometer wären schon gewesen.
Du warst auch mal Komparse? Ich war übrigens auch fast mal Komparse. Ich war sogar fast schon Lichtdube gewesen vom Liam Neeson.
Ja, wir wissen's.
Ich war schon mal bei GZS-Zeit. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Darauf sollte man nicht stolz sein.
Was gibt's denn noch so für... Wer ist denn der beste Schauspieler? Wer kann das denn werden?
Na, das sieht so aus. Ich gucke hier gerade so, das ist, haben wir Morgan Freeman. Wir haben ja berichtet darüber, über Invictus. Mhm. Ne? Nicht mit Damon, sondern Morgan Freeman spielt... Kofi Annan.
Wer hätte es gedacht?
Kleiner Insider-Gag, ja.
Nelson Mandela.
Nee, Jeff Bridges für Crazy Heart. George Clooney, es ist gar nicht so groß die Auswahl, muss man sagen. Genauso bei den Frauen. Sandra Bullock ist nominiert, obwohl wahrscheinlich hierzulande nicht mehr jemand weiß, für was sie genau.
Ja, Blind Side, der lief schon oder läuft gerade noch. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ja, Meryl Streep, aber die hat schon einen Oscar. Und Helen Mirren sind noch so die bekanntesten. Die anderen so wirklich...
Wir reden jetzt schon über die besten Performances.
Ja, genau, männlich-weiblich.
Ja.
Genau. Also, ja, weiß nicht, sieht so alles so ein bisschen nicht so spektakulär aus dieses Jahr.
Naja, der Jeff Bridges, der hat ja, glaube ich, noch nie einen Oscar bekommen, oder? Und war schon ein paar Mal nominiert. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr.
Ich mochte Jeff Bridges sehr in dem Film Fearless, aber guckt einfach nach da
draußen. Also Crazy Heart, kann ich sagen, war auch nicht schlecht.
Ja.
Von der Schauspielleistung.
Ja, wie gesagt, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie Zac Efron und Hilary Swank, wie heißt die andere, nicht Hilary Duff, die andere, die Junge, du weißt schon, Hannah Montana moderieren werden. Die sollen wahrscheinlich irgendwie, nein, ohne Witz, Leute, die sollen tatsächlich einen Preis überreichen für den besten, ich weiß es gar nicht, für irgendwas halt.
Hauptsache, ja, für so eine Nebenkategorie.
Gibt es eigentlich irgendwelche Diskussionen, also weiß man irgendwie, irgendein Lebenswerk-Oscar, gibt es sowas oder...
Ich überlege gerade, letztes Jahr noch, ne? Ja, nee, da war es ja kein Lebenswerk, das war ja Heath Ledger, der da so ein Special gekriegt hat, keine Ahnung.
Also geplant, also
aber ich
ist noch nichts an die Öffentlichkeit gedrungen, aber vielleicht kommt ja was.
Ja genau, wir werden es ja auf jeden Fall gucken. Ich erinnere mich bloß noch, dass ich heute noch einen Bericht darüber gesehen habe, wie damals Christopher Reeve, ihr erinnert euch, Superman, der erste Superman-Darsteller, in seinen Rollstuhl da reingefahren kam und er hatte ein Problem mit dem Atmen und er sagte halt nur diese zwei Sätze, vor 6 Wochen bin ich losgefahren aus New York. Und bin jetzt hier angekommen. und die Masse war sich nicht ganz sicher, ob sie lachen sollte oder eher so ein peinlich pikiertes, oh Gott, der arme Mann machen sollte. Und das Problem war halt, Christopher Reeves konnte selber nicht mehr so lachen, weil die Mimik nicht mehr da war.
Meint er das jetzt ernst? Ist er wirklich gefahren?
Also wirklich ein ganz großer Auftritt halt, wenn man so will. Ja.
Ja, bin ja schon sehr gespannt auf die ganze Verleihung mit den Moderatoren Steve Martin und Alec Baldwin.
Oh ja, Alec Baldwin.
Die besten Schauspieler der Welt.
Ja.
Naht.
Wollen wir das vertiefen im nächsten Split?
Ja,
muss ich widersprechen.
Machen wir erstmal wieder Musik, ne? Wir hatten ja gerade eine Comic-Verfilmung, Batman. Eine noch viel bessere Comic-Verfilmung, wie ich finde. Eigentlich die beste, die ich jemals gesehen habe. Sin City. Daraus haben wir jetzt was. Marv. Über eine Menge Lieblingssachen haben wir jetzt schon gesprochen, Lieblingsregisseure, Filme, die wir cool finden und so weiter. Und natürlich die ganze Musik. Jetzt mal über die dunklen Seiten von Hollywood und der Filmwelt allgemein. Ja, es gibt immer wieder mal so Schauspieler, die man einfach absolut scheiße findet. Die haben auch wirklich gute Filme versauen können.
Und die berechtigterweise jetzt einen Platz in dieser Sendung kriegen werden, wie ich es so sehe, oder?
Ja, ich hab überlegt, also mir fallen eigentlich eine Menge aus dem deutschen Sektor ein, muss ich leider sagen.
Oh ja.
Allen voran Veronika Ferris.
Du meinst, die es nicht in Hollywood geschafft haben?
Ja, Gott sei Dank. Also, sonst wird es ja noch mehr Filme mit denen geben.
Ja.
Ja, da kann ich gleich meinen einwerfen, den ich jetzt auch nicht so leiden kann, Til Schweiger.
International auf definitiv, aber deutschlandweit bin ich ja echt froh, dass wir so eine Figur haben, ehrlich gesagt. Naja. Sonst wäre unsere Filmlandschaft echt traurig, dann hätten wir bloß noch schönes Manitou.
Das stimmt schon, ja.
Harte Worte.
Ich kann einfach nicht so. Ist nicht so.
Es gibt auch gute deutsche Schauspieler, zum Beispiel Herrn Walz.
Ja, genau. Udo Walz, der Friseur. Ach nein, halt, das war ja doch der andere.
Mann, du bringst mich total durcheinander. Ich habe extra den Nachnamen gesagt, weil ich auch gerade nicht mehr richtig wusste. Nee, aber auch Hollywood hat scheiß Schauspieler.
Übrigens ist Udo Walz nur Österreicher, ne?
Ja.
Aber das ist wieder
schon
so
wieder ein Österreicher.
Ja, so ein typischer, genau. Der, genau wie Arnie, hat es geschafft. Ich glaube, Arnie gehört eher zu den etwas negativ behafteten Schauspielern. Ich habe nämlich gerade noch einen Bericht gesehen, und zwar Arnold Schwarzenegger hat in diesem Conan-Film ganz genau 17 Sätze zu sagen.
Das ist Wahnsinn. In Terminator waren es, glaube ich, noch weniger.
Ja, richtig. Also die haben wirklich gemerkt nach diesem Film, wo er Herkules gespielt hat. Herkules in New York hieß der. Und man einfach seine deutsche Aussprache so nicht so richtig zuordnen konnte, weil es auch so wirklich ein österreichisch-englischer Akzent war. Es war wirklich nicht deutsch unbedingt.
Ja.
Haben sie ihm die Texte gestrichen und einfach, er war bloß noch physische Masse.
Da fällt mir was dazu ein, hier, apropos Terminator, auch ein grandioses Minenspiel, ne, von Schwarzenegger. Dazu fällt mir was ein von
Back.
Von Sergio Leone, der mal gesagt hat über Clint Eastwood, er hat zwei Gesichtsausdrücke, einen mit Hut und einen ohne.
Klassisch.
Aber was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, weil du das gerade gesagt hast, hier Walz, Schwarzenegger, da habe ich gesagt, verdammt, gibt es aus Deutschland überhaupt gute Schauspieler? Da habe ich an Klaus Kinski gedacht, ist aber Pole. Scheiße. gebürtig Pole. Und
nehmen wir doch Terence Hill, aber der hat auch doppelte Staatsbürgerschaft.
Terence Hill ist Italiener.
Ja, aber er spricht fließend Deutsch, weil er auch österreichische Wurzeln hat.
Ah ja, gut.
Für alle, die es noch nicht wussten. Also ist auch wieder so ein Ding, die wirklich guten. Also ich sag noch Armin Müller-Stahl vielleicht. Der hat es noch richtig
gepackt. Ah ja, stimmt. Bruno Ganz fällt mir dazu
ein. Außerdem, ganz ehrlich, was nutzen die besten Schauspieler, wenn man nicht die besten Regisseure hat? Und die kommen mal aus Deutschland genau wie Filme machen oder Musikmacher. Ne? Das muss man mal klar so festhalten. Aber
Regisseure haben wir mehr bessere als Schauspieler. Aber ja. Wir waren ja eigentlich bei... Bei schlechten Schauspielern, nicht wahr?
Ich habe meinen absoluten, weil du gerade über so karge Gesichtsmimi geredest, mein absoluter Favorite of all time, und ich meine, es ist erstaunlich, wie der Mann so viele Filme machen konnte, ist einfach Keanu Reeves, Leute, oder? Also sag mal was. Keanu Reeves, ich warte noch drauf, dass der mal einen Oscar kriegt für beste schauspielerische Leistung. Und
den Keanu Reeves-Preis für den immer gleichen Gesichtsausdruck erhältst dieses Mal.
Nein, und vor allem, ich stelle mir so eine Laudatio vor, sowas wie, weiß nicht, Sandra Bullock geht halt vor, als ehemalige Speed-Schauspielerin geht sie da hin und sagt so, ja, er hat es geschafft, diese Figur perfekt zu verkörpern, er hat Nietzsche jemand so mit Ausdruck gespielt, und was sagt man da?
Krass, das wäre cool, wenn mal jemand irgendwie Nietzsche verfilmen würde, also sprach Zarathustra, da träume ich immer von.
Mit Keanu Reeves.
Nein, mit dem nicht. Aber was ich noch, jemand, dem ich das noch viel mehr vorwerfen würde, so apropos Gesichtsausdruck, ist eigentlich mehr so Matt Damon. Oder Matt Damon, wie ihn manche auch nennen.
Ja, es gibt übrigens so einen Song bei Sarah, von Sarah Silverman. Googelt mal, Leute, oder geht auf YouTube, ne? Da findet ihr raus, was über Matt Damon und seinen bester Freund Ben Affleck, den ich aber sehr mag, weil er Daredevil war.
Aber da muss ich ein bisschen widersprechen irgendwie.
Was?
Also, ja, Matt Damon, ja, das stimmt schon, Born-Identität und so weiter. Es gibt schon einige Schauspieler, die so ein bisschen immer die gleichen Rollen haben und so ein bisschen karg wirken von ihrer Mimik.
Stallone?
Zum Beispiel.
Das wäre auch noch so ein Kandidat.
Aber ich weiß nicht, ich kann es immer, also ich persönlich kann dann immer schlecht irgendwie sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die sind irgendwie schlechte Schauspieler, die können halt bloß sehr wenig oder die können halt nur das eine immer. Aber ich meine, Clint Eastwood ist ja auch so ein Fall, der ist... Hat schon seinen Stil so, aber das wollen die Leute oder das finden die Leute gut, oder ich persönlich auch.
Ja.
Und also ich muss auch sagen, Matt Damon bei Der Informant, da fand ich ihn richtig gut.
Okay.
Also es kommt immer auf den Film drauf an und wie die Figur ist und wie er es gemacht hat.
Ja, es gibt immer schlimmere, ganz definitiv halt. Nein, aber ja. Wie gesagt, wir reden ja auch nicht über Steven Seagal oder Chuck Norris. Ich glaube, da könnte man noch mehr ausschweifen. Wir haben schon wirklich die Creme da.
Es gibt viele gerade. Schlechte Schauspieler.
Es gibt viele, manche mit und manche ohne Zopf.
Ja, der nächste Song. Der ist vom Film Flashbacks of a Fool. Ich habe keine Ahnung, wie er auf Deutsch heißt, ob der überhaupt in Deutschland rausgekommen ist. Auf jeden Fall...
Was für ein Titel der da wieder verpasst bekommen hat.
Ja, Daniel Craig, das ist eigentlich mehr ein Independent-Film.
Du sagst das so abwertend, Craig? Hör mal, der heißt Craig.
Ja, whatever.
Er ist übrigens Fan vom FC Liverpool, deshalb mag ich Daniel Craig.
Das ist ein Grundenschauspieler.
Also die subjektiven Dinge, die einen scheinen auch in Filme wie von Keanu Reeves zu gehen.
Auf jeden Fall ein interessanter Film, da geht es um, ja, wie schon im Titel, Flashbacks in den 70ern, und da aus einer Szene in diesem Film ist auch dieser Song von Roxy Music.
Somebody's there.
Ja, ich hatte erst lange überlegt, ob ich euch voll schwalle mit unnützem Wissen. Ich habe zum Beispiel aufgegriffen, dass es gibt einen Filmschrei, der wurde 300 Mal in Film eingebaut, das ist so ein Running
Wilhelm,
Gag.
Ja.
Der Wilhelm-Schrei, du weißt Bescheid.
Ja, ich habe den auch schon, ich versuche jetzt immer mal drin zu hören und den irgendwie rauszuhören. Letztes Mal habe ich ihn gehört bei Watchmen.
Ja, Star Wars war er mit bei gewesen.
Leute, klärt mich auf, was soll das sein?
Der Wilhelm-Schrei ist ein Schrei, der in dem Film Der brennende Pfeil ist erstmal vorkommen. Und zwar ein Cowboy wird abgeschossen und der macht diesen Ew!
Also richtig klischeehafter Schrei, ja.
Und aha, dieser Schrei wird gerne immer wieder in Filmen eingebaut, einfach so als Running Gag für, ja, Regisseure, richtig, anscheinend. So nach dem Motto, hey, ich habe ihn unterbringen können.
Ja.
Und der, das erinnert mich so ein bisschen an die Red Shirts. Kennt ihr das?
Nein, erzähl kurz.
Das ist immer, das ist, glaube ich, aus den ersten Star Trek-Serien so. Immer wenn da irgendwie... Also man kennt ja so manchmal in Serien, wenn da halt irgendein Charakter stirbt, ne, da wird halt irgendein Charakter neu eingeführt, der halt recht unwichtig ist, der ist einfach nur dazu da, dass er irgendwo sterben kann. Und bei Star Trek hatten solche Charaktere immer irgendwie eine rote Uniform. Und deshalb hieß das dann irgendwie Red Shirts. Es gibt in vielen Filmen halt so solche ähnlichen Charaktere, die haben irgendwie rote T-Shirts an und das wurde so aufgegriffen. Das sind dann immer die, die sterben.
Das waren die, wo man drauf wetten konnte sozusagen, während man den Film das erste Mal geschaut hat. Ich wette, er stirbt. Ist ja genauso ein Klischee wie, naja, dass ihr kennt schon diese Teenie-Filme, wo die Schauspieler angeblich 20 sind, ja, aber in Wirklichkeit 40.
Ja.
Und du weißt ganz genau, okay, der dumme Cheerleader stirbt, dann entschuldige ich bitte, aber der Schwarze stirbt und am Ende überlebt halt irgendwie die Hauptfigur.
Die Figur mit den meisten Hoffnungen wird sterben. Ich habe mich auch letztes Mal mit jemandem drüber unterhalten, dass es irgendwie keine interessanten Newcomer gibt und man zieht sich irgendwie seit Jahren an Johnny Depp immer nur hoch. Habe ich das Gefühl.
Ist ja kein Newcomer mehr, oder?
Nee, meine ich ja. Das ist ja der Gag einfach, dass man irgendwie, das ist noch so, irgendwie ist das so ein...
Das ist echt gut.
So ein junges Gesicht, trotzdem noch irgendwie hat was Jugendliches und wird auch immer mit solchen Rollen irgendwie noch besetzt.
Bringt die Wende. Ja. Bevor wir jetzt aber ausschweifen, wie gesagt, ich habe gesagt, wir wollten keine unnütze Wissenskartei hier sozusagen öffnen. Obwohl, eins muss ich noch kurz sagen. Wusstet ihr übrigens, dass Hollywood, der Schriftzug Hollywoodland hieß ursprünglich mal?
Nee.
Und dann war das so oft umgeweht worden und man hat das dann. Und
das Land?
Ja, genau. Also überhaupt so, das Hollywood-Schriftzeichen wurde so oft zerstört. Und dann kam irgendwann ein Mann, der hat dann über 250.000 Dollar reingesteckt und hat dann diese feste Metallkonstruktion sagen, bauen lassen.
Dass es keiner mehr umändern kann.
Und Achtung Leute, es war niemand Geringeres als Hugh Hefner. Ohne Witz, Leute.
Ich dachte Liam Neeson.
Nein, aber Liam Neeson.
Ja.
Okay,
das war meine eigene Schuld, jetzt habe ich.
Genau. Wie gesagt, also, und man hat, als der Papst 87 in Hollywood war, hat man tatsächlich ein L weggenommen. So, den Gag erkläre ich jetzt nicht extra. kommen wir mal zu der Kategorie, was ich eigentlich vorspringen hatte, und zwar Filmfehler. Ihr kennt das, ne? Ihr guckt einen Film, ihr merkt es gar nicht und ich habe es bereits zu Anfang schon angekündigt. Achtet mal bei Pretty Woman darauf, dass Richard Gere sein Hemd plötzlich wieder zugeknüpft ist, obwohl es ja gerade geöffnet wurde. Erstaunlich.
Ja, oder auch immer ganz interessant, wie schnell die Leute trocknen, wenn sie irgendwie durch Wasser gelaufen
sind, oh ja,
oder im Regen so schwuppdiwupp.
Oh ja.
Aber das sind ja jetzt eigentlich schon, das sind so Sachen, die einfach generell im Film sind. Ne? Ja. Zum Beispiel auch, wenn so irgendwie in Agentenfilmen so jemand eine Tastatur benutzt, ist ja einmal aufgefallen, dass die nie die Space-Taste benutzen. Ne? Kommt immer alles so hintereinander rein.
Ja, das sind alles Profi-Programmierer, die nur sehr, im Quelltext schreiben.
Sehr schön finde ich auch, ne, irgendwie der Held nimmt den Hörer ab, nach 30 Sekunden legt er ihn wieder auf, braucht danach aber 5 Minuten, um den Inhalt des Gesprächs zu erklären.
Ja, das ist wahrscheinlich Erklärungsnot. Kommt drauf an, worum es gerade ging.
Naja,
wenn die Freundin
ein paar
fragt.
Ausschmückungen, ne?
Ja, genau. Ich habe mal so ein paar Klassiker. Und zwar der erste offizielle Filmfehler, den ich mir nennen möchte, ist, und zwar Schwarz-Weiß-Film, ist Lawrence of Arabia. Und dort sieht man, wie die Hauptfigur, ich glaube, das war Burt Lancaster oder irgend so ein Vogel, der trägt eine Armbanduhr, während er dieses Scheißgewand trägt. Er trägt eine Armbanduhr.
Aber das ist nicht die bekannte Version mit Peter O'Toole, oder?
Nein. Ich glaube, das ist
eine alte.
Nein, das war, aber auch schwarz-weiß halt.
Ah, ja.
Oder war es Peter O'Toole? Oh Gott, ich bin so schlecht vorbereitet.
Das gibt es auch öfters, dass irgendwelche Flugzeuge durchs Bild fliegen, genau, oder...
Viel besser ist ein anderer Blockbuster, und zwar Gladiator. Es gibt eine Szene gleich zu Anfang, wo er sein Pferd streichelt und im Hintergrund sieht man unter dem Pferdekopf jemanden vom Set vorbeilaufen mit einer Jeanshose und Pullover. Man sieht nicht das Gesicht, man sieht halt nur diesen Pferdekopf.
Der Knecht.
Und ein zweiter großer Fehler auch in demselben Film ist, und zwar es gibt diese Szene, das kennt jeder, diese schwarze Amazone, die da kniet, und es kommt dieser Streitwagen an mit den Schwertern an der Seite und zerteilt diese Person sozusagen in 2 Hälften, während dieser kniet. Und es gibt diese Einstellung von hinten, wo der Wagen fährt und sie zerschnippelt. Man achtet natürlich darauf, oh Gott, diese Frau wird zerschnippelt. Aber viel interessanter ist, auf diesem Streitwagen steht nicht nur dieser Streitwagenfahrer, sondern hockt auch ein Kameramann und der ist im Bild eindeutig zu sehen. Und man konnte wahrscheinlich nur hoffen, dass er das Blut im Vordergrund steht, als dass man den Kameramann dort entdeckt.
Ja, genauso kenne ich auch eine Szene aus Fluch der Karibik, wo das ist irgendwie auf dem Schiff und Dann geht ein Pirat da zur Seite, auf einmal kommt hinter ihm eine Person zum Vorschein, die irgendwie Sonnenhut und Sonnenbrille trägt.
Das muss Johnny Depp sein.
Nee, also eindeutig ein Crewmitglied.
Der war seiner Zeit voraus.
Eindeutig, ja.
Also ein wahrer Fundus an Filmfedern ist eigentlich auch die gesamte Star-Wars-Reihe. Ich weiß nicht mehr, also sofern sie nicht irgendwie von George Lucas alle rausretuschiert wurden, gibt es da wirklich massig irgendwelche Fehler. Also es gibt da so Beispiele bei irgendwelchen Weltraumszenen, wo dann bei den ganzen Asteroiden, wo dann irgendwie Kartoffeln durchs Bild fliegen oder irgendwelche anderen Sachen.
Die sahen auch wirklich aus wie Kartoffeln, oder?
Also. Ja, also richtige Kartoffeln meine ich jetzt irgendwie. Oder auch, es gibt diese Szene im dritten, es ist so furchtbar mit diesen, man weiß jetzt immer nicht, welcher Teil war das jetzt, also es ist der sechste sozusagen, aber der erste, von den ersten dreien war es der dritte Star Wars Teil mit Jabba the Hutt. Und da ist, der hat ja irgendwie da so eine leicht bekleideten außerirdischen Tänzerin und wirft die dann in so eine Grube. Und kurz bevor eine dieser Tänzerin in die Grube fällt, hüpft der, ihr Busen irgendwie aus dem BH.
Das ist ja kein Filmfehler.
Das war
Provokation.
Ich meine, das ist ein Film, wo irgendwie der Kuss zwischen Han und Leia, das war in etwa das, was in einem anderen Film jetzt irgendwie eine Sexszene gewesen wäre. Das war schon sehr familientauglich, das Ganze. Deshalb hat man eigentlich sehr darauf geachtet, dass sowas nicht mit reinkommt. Naja, und eigentlich war schon für den Film ein Filmfehler.
Sie war in Alien, vielleicht war es ja auch gar keine Brust gewesen. Ich hätte übrigens noch einen letzten Filmfehler.
Doch, ich hab's
gesehen. Bevor wir zum letzten Film kommen. Und zwar ein riesengroßer Filmfehler war gewesen, mich nicht zu nominieren als Lichtdube für Liam Neeson. um da jetzt einfach den Brückenschlag...
Ob das ein Fehler war oder vielleicht ein Geschenk Gottes.
Ich wäre vielleicht im Abstand gewesen. Egal, mein letzter Song für diese Reihe jetzt hier, ganz klar auch nochmal für unseren gemeinsamen Freund, der hier in Potsdam jetzt eine Straße auf dem Babelsberger Filmgelände hat, aus Quentin Tarantino, Kill Bill. Wir haben hier Esmeralda und Please Don't Let Me Be Misunderstood. Thank you. während wir uns hier noch passend zu der Musik mit Katana-Schwertern duelliert haben, wie gesagt, schaut euch den Film an, Kill Bill, wer ihn noch nicht kennt, wie gesagt, Quentin Tarantino-Fans kennen ihn eh schon. Und wir hatten hier gerade nur so eine kleine Diskussion noch gehabt, halt, ja, Buch und Film, das hätte sicherlich eine Rubrik verdient gehabt. Man hätte vielleicht ein paar Bücherwürmer einladen sollen und die hätten uns dann erklärt, warum das Buch besser ist. Wir hatten gerade so diesen Per Anhalter durch die Galaxis durchgegangen, warum einige Filme floppen und nicht. Also ihr merkt schon, es gibt wahnsinnig viele Themen, über die wir auch ganz gerne noch gequatscht hätten. Wir haben uns aber für ein Abschiedsthema entschieden, ich sag mal einheitlich entschieden,
ein ganz heißes Eisen.
Ein ganz heißes Eisen, gerade für Studenten, die nicht so viel Geld haben oder gerade mal irgendwie so ein Ticket kriegen für einen Freikinoschein. Nennen wir es doch mal, wie es ist. Fluch der Karibik, Videopiraterie. Piraten.
Ja, also das ist ja jetzt eigentlich auch wieder ein neues, also eine neue angefachte Diskussion, weil wir haben ja gemerkt, lauter Filme in 3D, was soll das? Das ist ja was eine total neue Erfindung
in 3D. Ja, Wahnsinn. Warum gab es die jahrelang nicht und plötzlich wieder?
Ja. Und das ist doch ist total wichtig, dass man es teurer machen muss. Ne? Das ergibt Sinn.
Das sowieso.
Nicht irgendwie derselbe Saal und bloß ein anderer Projektor.
Also die Überlegung ist halt, abgesehen vom Geld, obwohl, was heißt hier, natürlich geht es geht nur um Geld, nämlich, dass die Filmindustrie krankt eben an dieser Videopiraterie.
Genau, und man muss es, die sind wirklich arm dran, wirklich, Erik. Also ich habe volles Verständnis. Ich meine, wenn die schon wirklich bittend und bettelnd da vorne auf den Beamer vor jedem Film bringen, das Mitschneiden ist nicht erlaubt und sowas, also ist schon ein Dudu, also ist furchtbar. Und ich finde Menschen furchtbar, die das dann filmen in so einer schlechten Qualität. Qualität.
Ich finde, dass die in der guten Qualität, die sind natürlich viel besser.
Ja, also ich kenne wirklich Leute, die gucken sich wirklich gebrannte Filme an und gehen nicht ins Kino und zahlen dafür Geld. Ich denke da so an großartige Meisterwerke wie Twilight, Bis zum Morgengrauen. Ja,
das macht schon einen großen Unterschied, wenn man so eine großen Filme dann im Kino guckt. Das
also nochmal ganz anders. Nochmal hier zu dem 3D halt. Es geht einfach eben darum, hatte ich kurz einen Chinesen-Lapsus drin, halt die Leute wieder ins Kino zu bringen, ne, weil 3D, ich hatte die Diskussion mit jemandem über Avatar, der so meinte, ja, in 3D, also es hat echt gefetzt, auch wenn sonst der Film nicht so doll war. Aber die meinten so, wenn er mal im Fernsehen kommt oder auf DVD, das ist so langweilig, das bringt überhaupt nichts. Das ist dann wiederum die andere Seite. Also der Verkauf wird dann wahrscheinlich eher weniger gut sein.
Aber da sind sie jetzt auch schon dabei. Ich glaube, Sky wird jetzt das erste Mal irgendwie Fußballspiele in 3D aufnehmen.
Ja, zur Weltmeisterschaft. Oh,
da und auch so, es gibt HD und so. Und hier, James Cameron hat ja schon mit irgendwelchen Japanern Verträge, dass sie irgendein Home-3D-Cinema-System rausbringen wollen. Also ist wieder ein neuer Markt, der zu erschließen ist.
Natürlich. Und man darf auch nicht vergessen, natürlich ist Kino, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, eine Kultursache, ganz klar. Also ich gehe gerne in einen Film, wo ich davon überzeugt bin, dass er gut ist. Wie gesagt, halt, da zahle ich dann auch ganz gerne mal was. Man muss ja bloß gucken, es gibt so viele gute Filme, dass man eben nicht alles schauen kann. Also, liebe Filmproduzenten, seid mal ein bisschen gnädig zu den Studenten und tut nicht so, als ob ihr gerade am Hungertuch nagt, weil ich habe den Eindruck, die Gagen, die ich da immer so in den Medien höre, also davon kann man schon so einigen Leuten Tickets kaufen auch. Ich sag mal, in einem Land wie Deutschland.
Ist ja ein großer Unterschied, deutsche Produktion und amerikanische, die von den Geldern ist das alles ganz schön krass anders verteilt in Deutschland.
Ja.
30 Millionen, in Amerika 300. In Deutschland alles durch Filmförderung. Amerika privat. Aber da wären wir auch bei unserem allerersten Thema, was wir hatten, irgendwie um den Film interessant zu machen, mach doch mal schöne Trailer.
Ja. Da fand ich übrigens nochmal auch, um auf die Vorzüge von Per Anhalter durch die Galaxis zurückzukommen, ein ganz großartiger Trailer. In diesem Trailer wurde nämlich einfach erklärt, wie Trailer funktionieren. Da wurde einfach die ganze Zeit kommentiert, jetzt werden die Bilder irgendwie immer schneller aneinandergereiht, dann kommt auf einmal kurz eine Pause, dann sagt jemand irgendeinen trockenen Kommentar und dann kommt nochmal der Knalleffekt und und das Schlimme ist ja, es stimmt einfach wirklich und deshalb würde ich auch einfach dazu einfach sagen, macht wirklich, ich finde das so schön bei Arte früher, da haben die, wenn die Filme angekündigt haben, einfach irgendeine interessante repräsentative Szene aus dem Film genommen, haben die dann 1-2 Minuten lang einfach gezeigt. Und dann kam der Titel dazu und das war's. Sowas würde ich eigentlich ganz gerne mal im Kino sehen, wenn es ein Film ist, bei dem man das gut machen kann. Bei Michael Bay wahrscheinlich nicht.
Danke, Erik. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende der Sendung und deine Redezeit ist wirklich mehr als nur überschritten gerade. Leute.
Knack, 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 knack.
Letzter Song, Erik. Du darfst ihn ankündigen, bevor wir uns verabschieden.
Ja, Also damit wir mal, Filmsongs sind ja immer, also oder Filmmusik ist ja oft ohne Gesang, ist ja instrumental, aber es gibt auch sehr viele schöne Filmsongs, wo gesungen wird und die auch einen interessanten Text haben. Und es gibt auch einige davon, die auf Deutsch sind. Tja, und da habe ich mir doch mal eins aus dem... Aus
David
dem,
Bowie nochmal mit Helden?
Da Capo, nein. Wir machen mal einen Schwenk zu einem der schönsten deutschen Filme, die ich kenne, nämlich Das kleine Arschloch. Ein wirklich schöner Song, wie ich finde, ein toller Text und tja, ist wahrscheinlich das einzige Liebeslied, das je an eine über 80-jährige Frau geschrieben wurde. Ist einfach, mir fällt jetzt keiner ein.
Da gibt's auch was von den Ärzten.
Ja. Oh ja, stimmt, der war aber sehr eklig.
Der jetzt auch, glaube ich.
Och. Naja, Love Song für Inge. Viel Spaß.
Tschüssi, Sandia.
Tschüss, ciao.
Dir fehlt die Kraft, ich hab die Traute, ich bin der Wind, du